Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Im 16. Kapitel des Johannesevangeliums wird uns in den Versen 5 bis 15 Folgendes überliefert. Da spricht Jesus zu den Jüngern: Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird er nicht aus sich selber heraus sagen. Ihr werdet das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Ihr wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grunde sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ihr Lieben, wir haben am Anfang des Gottesdienstes gesungen, schmückt das Fest mit Maien, und im Psalm auch nochmal gehört, schmückt das Fest mit Maien bis zu den Hörnern des Altars. Also ich habe mich immer wieder gefragt, was heißt das eigentlich? Und warum stehen am Pfingstfest Birkenzweige am Altar? Weil es heißt, schmückt das Fest mit Maien, im neuen Deutsch schmückt das Fest mit Zweigen. Das ist schon mal okay, aber warum Birken? Birkenzweige am Altar, vielleicht auch deshalb, weil sie als erstes aus der Winterstarre erwachen. Und die Birke gilt da als Symbol für Kraft, für Lebenswillen, für Trost, für Licht, für Heiterkeit, für Anmut. Also meine Lieben, wenn das nicht Eigenschaften sind, die wir dem Heiligen Geist zuschreiben können, dann weiß ich es nicht. Kraft, Lebenswille, Trost, Licht, Heiterkeit, Anmut, um nur einige zu nennen. Deshalb stehen Birkenzweige am Pfingstfest am Altar, um dieses Wort aus dem Psalm, das wir gelesen haben, was dann in ein Lied gedichtet worden auch ist, bildhaft darzustellen. Wir brauchen ja ein Bild, auch für den Heiligen Geist. Und es gibt viele Bilder. Die Taube, die wir an verschiedenen Stellen unserer Kirche ja auch haben. Die Taube als Symbol für den Heiligen Geist. Wasser, Feuer, Wind und eben auch jetzt Birke. Die Eigenschaften des Heiligen Geistes, sie können erweitert werden, und das auch wieder nur eine kleine Auswahl von Wahrheit, Hingabe, Treue, Liebe, Loyalität, um nur einige zu nennen. Aber da kann ich euch nur einladen, geht selber auf die Spur. Das Wesen des Heiligen Geistes kennenzulernen, zu erfahren, zu ergründen, dazu hilft uns ja auch die Bibel, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, gerade auch die Apostelgeschichte. Der Heilige Geist, der bekommt im Kirchenjahr ein eigenes Fest. 2 Tage lang, Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Dennoch, glaube ich, wird er zu wenig beachtet. Vielleicht, weil wir so wenig was damit anfangen können, weil das scheinbar so abstrakt erscheint. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das wird deutlich, dass Jesus dem Heiligen Geist große Bedeutung beimisst. Er ist nicht nur irgendeine Beigabe, ja, er ist die dritte Persönlichkeit, Wesensform, Ausdrucksform Gottes. Zunächst einmal, Jesus hält nicht daran fest, unter den Jüngern auf der Erde zu bleiben, sondern er folgt dem Plan Gottes des Vaters. Und die Aufgabe des Sohnes als Mensch ist beendet. Er ist den Weg gegangen, uns gleich zu werden, die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, gehorsam zu sein bis zum Tode am Kreuz, aufzuerstehen und dann zum Vater zurückzukehren. Er hat seine Aufgabe, mal so salopp gesagt, erfüllt. Und jetzt geht er den nächsten Schritt oder er ist den nächsten Schritt gegangen, das haben wir Himmelfahrt gefeiert. Er setzt sich zur Rechten Gottes, er nimmt seine Herrschaft wieder auf. Davon haben wir an Himmelfahrt gehört. Die Königsherrschaft nimmt er wieder auf. Und damit ist er ja nicht weg. Jesus ist da, weil die Königsherrschaft Gottes ist nicht irgendwo Billionen von Kilometern, Lichtjahren entfernt, sondern hier, mitten unter uns. Aber er sendet uns den Heiligen Geist und sagt, den brauchen wir. Genauso wie Jesus als Mensch den Heiligen Geist brauchte, brauchen wir den Heiligen Geist, denn er ist Leben. Ohne ihn kein Leben. Und er sagt, wir werden nicht allein gelassen. Weder die Jünger damals noch wir heute. Gott sendet uns den Geist. Gott, der Heilige Geist, ist gegenwärtig. Und dieser Geist ist eins mit dem Vater und mit dem Sohn. Sein Wirken, sein Reden, sein Denken, sein Fühlen, sein ganzes Wesen, sein ganzes Sein steht in Einklang mit dem des Vaters und des Sohnes. Die drei sind so ineinander verwoben, dass man sie nicht trennen kann. Sie sind auch nicht zu trennen, es ist ein Gott. Aber fassen können wir das nicht. Wie das geht, dass ich uns dieser eine Gott zu erkennen gibt als der Vater, als der Sohn, als der Heilige Geist. Aber es ist so. Das ganze Wesen des Heiligen Geistes ist damit erfüllt, Gott, den Sohn, zu verherrlichen, ihn groß unter uns zu machen und ihn uns vorzustellen, damit wir erkennen, erfahren und wissen, wer ist Jesus Christus? Weil ohne den Heiligen Geist wir das gar nicht können. Und jeder Versuch, es menschlich zu tun, bleibt im Vorläufigen stecken und nicht in dem, wer Jesus wirklich ist. Gott, der Vater und der Sohn legen großen Wert darauf, dass der Heilige Geist zu uns kommt und von uns als Gott der Heilige Geist erkannt und mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Und der Heilige Geist ist nicht eine automatische Gabe Gottes, genauso wenig wie Gott uns vergibt, weil er uns liebt. Das habe ich in den letzten Monaten öfters mal gehört. Na, Gott muss mir ja vergeben, weil er es liebe. Dazu ein Zitat, eine kleine Bemerkung aus einer Andacht von Oswald Chambers. Nur sehr wenige Menschen kennen das überzeugt, können über das Überzeugtsein von der eigenen Schuldfähigkeit und Sündhaftigkeit. Sie kennen nur eine innere Beunruhigung wegen des Unrechts, das sie getan haben. Die Überführung durch den Heiligen Geist löscht jede irdische Beziehung aus und lässt nur die eine Tatsache bestehen: An dir allein habe ich gesündigt, wie es im Psalm 51 heißt. Wenn ein Mensch in dieser Weise von seiner Sündhaftigkeit überzeugt ist, dann weiß er durch die Macht seines Gewissens, dass Gott ihm nicht vergeben darf. Denn wenn Gott ihm vergeben würde, dann hätte der Mensch einen stärkeren Sinn für Gerechtigkeit als Gott. Gott vergibt, doch muss er im Tode Christi sein eigenes Herz zerreißen, um es tun zu können. Die Sündenvergebung ist das große Wunder der Gnade Gottes. Doch wird seine göttliche Natur einzig durch den Tod Christi dazu ermächtigt, uns zu vergeben und sich selbst dennoch treu zu bleiben. Es ist Unsinn zu sagen, Gott vergebe uns, weil er die Liebe ist. Wenn wir von unserer Sündhaftigkeit überzeugt sind, werden wir dies nie mehr sagen. Die Liebe Gottes bedeutet Golgatha und nichts anderes. Gottes Liebe wird am Kreuz ergründet und nirgends sonst. Die einzige Grundlage, auf der Gott mir vergeben kann, ist das Kreuz meines Herrn. Der wird sein Gewissen zufriedenstellen. Vergebung bedeutet nicht nur Errettung vor der Hölle und Läuterung für den Himmel. Durch die Vergebung werde ich in eine neue Verbundenheit mit Gott aufgenommen, in die Identifizierung mit Gott in Christus. Durch das Wunder der Erlösung verwandelt Gott mich, den Unheiligen, in das Bild seiner selbst, des Heiligen, indem er eine neue Veranlagung in mich pflanzt, die Veranlagung Jesu Christi. Soweit Oswald Chambers. Ich weiß, wenn man das so vorliest, das ist harte Kost. Aber genau darum geht es auch hier im Johannesevangelium, wenn Jesus sagt, ich sende den Heiligen Geist, der wird euch in die Wahrheit führen über die Sünde, über den Unglauben. Da geht es darum, dass wir in der Abkehr von Gott leben und nur durch den Heiligen Geist Erkenntnis bekommen, dass wir die Beziehung zu Gott nötig haben und dass das nur geht in dem Werk, in dem Gehorsamswerk Jesu Christi. Und dass dann etwas Neues geschieht und anbricht, wenn ich in die Nachfolge Christi eintritt, wenn ich sage, ich glaube. Und diese Transformation, diese Verwandlung, die Oswald Chambers hier beschreibt, sie geschieht einzig und allein durch den Heiligen Geist. Er verherrlicht Jesus, er zeigt uns auf, was er für uns getan hat und welche DNA wir empfangen, nämlich die des Ebenbildes Gottes. Der Heilige Geist führt uns zu Jesus, er macht ihn uns bekannt als den Messias, dass wir an ihn glauben als unseren Herrn und Retter. Wo dies im eigenen Herzen nicht Gewissheit ist, da bittet den Heiligen Geist darum, dir Jesus als den zu zeigen, der er für dich ist, und gehe den Schritt zu sagen, Ja, Herr, ich glaube. Und der Heilige Geist erschließt uns Gottes Gerechtigkeit, so heißt es hier. Darin, dass Jesus zum Vater geht. Aber worin liegt denn da Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater geht? Darin, dass Jesus den Menschen vor Gott durch sein Werk, seinen Tod und seinen Gehorsam gerecht macht. Nicht irgendein menschliches Werk, nicht eigene Anstrengung, nicht die eigenen guten Werke, kein frommer Lebenswandel, mag er noch so fromm sein. Jesus geht zum Vater, um den königlichen und zugleich den priesterlichen Dienst aufzunehmen. Mit dem Vater zu herrschen und für uns zu bitten und zu beten. Gott, der Vater, sieht uns, dich und mich, durch Jesus Christus, den Sohn. Das ist eine Aussage, die sich leicht machen lässt, aber die gewaltig ist. Denn er sieht uns, der Vater sieht uns durch den Filter Jesu Christi, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Damit sieht er nicht den Sünder, sondern den Gerechtfertigten. Wie sehen wir uns? Als die, die voller Fehler sind, die dazu nicht taugen und das nicht können? Und wie viel Negatives von uns können wir relativ leicht anführen? Aber der Heilige Geist lehrt uns, dass wir uns selber durch Jesus Christus sehen. Als Ebenbilder Gottes, als Menschen, die von Gott gewollt sind, bejaht sind, begabt sind, denen er Fähigkeiten mit auf den Weg gegeben hat, denen er sagt, mit dir will ich mein Reich bauen, du sollst mein Zeuge sein. Sehen wir uns so? Aber wir können es nur durch den Heiligen Geist und im Glauben, in der Beziehung in Jesus Christus. Das ist Gerechtigkeit. Dass wir einfach kommen dürfen und auch sagen, ich brauche dich. Nur durch dich kann ich leben und empfange Leben, ohne etwas leisten zu müssen. Der Heilige Geist erschließt uns, was das Gericht betrifft, sagt uns Johannes. Darin, dass der Herrscher der Welt verurteilt ist. Ja, der Herrscher der Welt, er spinnt noch seine Fäden. Er sucht noch, wen er verschlingen kann. Er ist noch nicht gekettet. Aber der Heilige Geist zeigt uns auf, dass Jesus rechtmäßig herrscht und dass Gott größer ist. Also egal, was in unserem Leben sich ereignet und geschieht, Gott ist größer. Egal, worin wir angefochten sind, Gott ist größer. Und uns zur Seite steht der Heilige Geist, der uns tröstet, der uns durchführt, der uns Kraft gibt, der uns belebt, der uns Hoffnung und Zukunft spendet, der uns einen Weg zeigt, hindurchzugehen und mit Christus in dem, worin ich bin, Sieger zu sein. Bill Johnson, ein Pastor, schreibt von sich: Anstatt mich auf Gottes Erhabenheit in meinem Leben zu konzentrieren, richtete ich mein Augenmerk auf mich selbst. Indem ich meine eigenen Probleme größer machte als Gottes Verheißungen, gab ich in Wirklichkeit dem Feind Recht und lud dadurch die Wolke der Unterdrückung ein, über mich zu schweben. Der Heilige Geist führt mich in die Erkenntnis hinein, dass Gottes Verheißungen nicht nur gültig waren zur Zeit der Apostel und wirksam gewesen sind, sondern noch jetzt gültig sind. Und dass wir in den Verheißungen Gottes leben dürfen und leben können und auch sollen. Dass wir seine Verheißungen über unser Leben stellen. Und dann können wir mit Paulus sagen, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und verzweifeln, aber wir verzweifeln nicht. So muss es heißen. Oft wissen wir nicht mehr weiter, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. So im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Aber was bedeutet das denn für uns? Und was offenbart uns Jesus hier? Es geht um nicht mehr und weniger als ein neues Leben im Heiligen Geist. Die Grundlage allein ist Jesus Christus. Er will der Herr meines und deines Lebens sein. Und wenn er das ist, dann ist der Heilige Geist mit uns. Und nicht nur das. Der Heilige Geist will in uns ausgegossen sein. Das heißt, er will uns durch und durch erfüllen und durchdringen, durchwirken, sodass wir von ihm her unser Leben führen und gestalten. Wir, die Kirche, reden vom Heiligen Geist, sagen, dass er da ist, aber leben wir wirklich durch ihn? Er erschließt uns das Wort der Schrift, die Wahrheit Gottes in Christus. Und er spricht in deinen und meinen Tag hinein, jetzt, heute. Und er widerspricht dabei nicht dem Wort Gottes, nicht dem Vater und nicht dem Sohn. Er macht Jesus groß. Aber er macht Gottes Wort und Gottes Herzensanliegen und Gottes Gedanken in meinem Leben aktuell. Er entfaltet sein Wirken in und durch uns. Wir haben in der Tat nichts zur Verfügung, aber wir stehen ihm zur Verfügung. Was kann der Heilige Geist in dieser Welt wirken, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen? In dieser Woche hatten wir in der Bibellese, in der Apostelgeschichte, die Begebenheit, dass die Apostel in Jerusalem wirkten und die Menschen brachten die Kranken und die Dämonisierten zu den Aposteln. Dann heißt es, sie brachten die Kranken und stellten sie an die Straße. Und sie kamen aus den umliegenden Orten um Jerusalem und brachten die Kranken und stellten sie an die Straße und hofften, dass wenigstens der Schatten der Apostel über die Kranken kommen würde. In der Hoffnung, in dem Glauben, in dem Vertrauen, dadurch werden sie gesund, weil die Kraft des Heiligen Geistes so stark spürbar und gegenwärtig gewesen ist. Und nichts davon ist das Werk der Apostel gewesen, aber ihnen war bewusst, wenn sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann wird er wirken. Sie rechneten damit und sie ließen sich vom Heiligen Geist gebrauchen. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass wovon die Apostelgeschichte berichtet, das ist nicht Vergangenheit. Nicht etwas, was allein durch die Apostel damals gewirkt wurde. Denn es ist heute noch derselbe Gott, derselbe Christus, derselbe Heilige Geist, der wirkt. Pfingsten mahnt uns, dass wir den Heiligen Geist ernst nehmen, dass wir ihm gehorchen, so wie es gilt, Christus und dem Vater zu gehorchen. Und wenn wir das tun, werden wir mit dem Heiligen Geist Jesus verherrlichen und unter uns wird Freude sein über das, was der Heilige Geist tut. Eben auch durch uns, seine heutigen Nachfolger. Diese Begebenheiten, auch aus der Apostelgeschichte, was ich gerade erwähnt habe, sie dienen uns doch zur Ermutigung, zu sagen, ja, mit dir, dem Heiligen Geist, der heute genauso lebt wie damals, dürfen wir uns verbinden und uns gebrauchen lassen, dass durch ihn wir geführt werden, Menschen zu begegnen, dass seine Zeichen und Wunder geschehen, damit Christus verherrlicht wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.